Herzlich willkommen zur 93. Ausgabe des Fotopodcasts. Mein Name ist Rainer, heute am Sonntag, dem 19.01.2020. Und heute geht es um das Thema Weißabgleich und wie man ihn am besten handhabt. Ich hoffe, die vergangenen 14 Tage waren gut für euch. Ihr habt viel fotografiert, einiges Spannendes erlebt, habt euch nicht gelangweilt und habt keinen Stress gehabt oder zumindest wenig Stress. Bei mir war es ähnlich. Ich habe die letzten 14 Tage ein bisschen entspannt und konnte mich ein bisschen regenerieren. Nach der Arbeit im letzten Jahr habe ich mir eine gewisse Auszeit gegönnt und war draußen, habe fotografiert, war baden, habe jede Menge Spaß gehabt, interessante Dinge gemacht, unter anderem mein neues Studio eingerichtet, wo ihr auch Bilder auf Facebook seht. Wen es interessiert, der kann da mal nachgucken. Da gibt es ein Studio. Ich habe schon in einem Podcast vorher drüber gesprochen, in Offenbach. Und dort kann man Videoaufnahmen machen und auch Podcasts produzieren und es dient als Basis für weitere Aktivitäten. In der Vergangenheit hatte ich übrigens Zuschriften mit der Frage, warum machst du eigentlich keine YouTube-Videos? Das habe ich bisher immer vermieden, das hat mehrere Gründe. Zum einen bin ich kein Fotolehrer, auch wenn das Thema heute Weißabgleich und wie man handelt heißt, aber ich betrachte mich nicht als jemand, der euch beibringen will, wie man fotografiert, sondern irgendwie jemanden, der gerne über Fotografie redet, über sein Hobby und interessante Denkanstöße oder Infos mitgibt. Aber ich bin weit davon entfernt, mich selbst als Lehrer zu betrachten. Zudem, wenn ihr YouTube, ich denke, ihr kennt es, euch anguckt, dort gibt es schon sehr viele gute Videos und Produzenten, Stefan Wiesner zum Beispiel oder Benjamin Jaworski, die Videos auf sehr hohem Niveau drehen, die eigentlich alles beinhalten. Es gibt noch weitere, auch was Kameratests und so weiter angeht. Mit denen möchte ich mich gar nicht messen und da in den Ring steigen. Ich genieße vielmehr die Videos von denen und lasse mich selber inspirieren. Und meine Domäne war bisher mehr das Reden, das heißt das Podcasten selbst. Und ich habe auch ein bisschen Hemmung, mein Gesicht so einfach in die Kamera zu halten und drüber zu reden. Deswegen habe ich das bisher immer etwas vermieden. Kann sein, dass ich mal das ein oder andere Video produzieren werde in der neuen Umgebung, über die ich schon gesprochen habe. Aber derzeit plane ich es nicht und produziere weiterhin Podcasts. Die sonst übliche News-Sektion, die hier immer kommt, die überspringe ich. Es gibt zwar einiges Neues, aber nichts, was mich jetzt im Großen interessiert und wo ich auch eine kompetente Meinung äußern könnte. Es gibt eine neue Nikon DSLR zum Beispiel, aber da kann ich nichts zu sagen. Das ist halt ein Modell wie die Z-Variante auch, nur halt mit Spiegel. Muss jeder selbst entscheiden. Alle Kameras, die derzeit auf dem Markt sind, mit denen kann man hervorragende Bilder machen. Man kann Wettbewerbe gewinnen mit diesen Kameras, Fotowettbewerbe. Es gibt für die meisten Kameras jede Menge gutes Glas. Das heißt, habt Spaß, geht raus und fotografiert. Und wenn es nur eine Kompaktkamera ist, geht trotzdem raus und macht was draus. Es geht ja hier um den Spaß an der Fotografie und nicht um irgendwelche Ideologien dahinter. Kommen wir zu dem Thema Weißabgleich. Warum thematisiere ich das jetzt? Zum einen, weil ich es bisher noch nicht gemacht habe. Zum anderen, weil es mich selber physikalisch interessiert, was da dahinter steckt. Und deswegen habe ich mir das Ganze mal angesehen und möchte euch jetzt so ein paar Denkanstöße mitgeben, was eigentlich dahinter steckt. Bisher war es so, dass ich dem Thema Weißabgleich nur selten Aufmerksamkeit gewidmet habe beim Fotografieren. Ich habe die Kamera meistens auf AWB stehen, das heißt Automatic White Balance im Englischen, also automatischer Weißabgleich. Und früher war das auch wesentlich problematischer. Als ich anfing mit der digitalen Fotografie, war es so, dass der Weißabgleich, da musste man schon immer mal wieder korrigieren. Inzwischen sind die Automatiken in den Kameras so gut, dass die den Weißabgleich fast immer richtig setzen. Es gibt natürlich Situationen bei Mischlicht und so weiter oder bei wirklich Extremlichtsituationen, da funktioniert das nicht. Da sollte man eingreifen. Aber ansonsten hat sich das Thema sehr gut entwickelt und die Automatiken werden auch immer besser. Trotzdem ist es interessant zu sehen, was da dahinter steckt und was man im Fall der Fälle denn tun könnte. und darum will ich mich jetzt mal kümmern. Und zwar wird der Weißabgleich von der Kamera wie bei unserem Auge gestaltet. Und bleiben wir erstmal bei dem Mensch selbst. Der Mensch, wie nimmt er eigentlich Farben wahr? Beim Weißabgleich geht es ja um die Farben letztendlich, um die Reproduktion von Farben in unserem Gehirn. Wenn wir uns das menschliche Auge und unser Gehirn betrachten, gibt es sowas wie Farben eigentlich gar nicht, sondern das Auge nimmt nur verschiedene Wellenlängen wahr, nämlich drei verschiedene im Wesentlichen. Es gibt so Stäbchen im Auge und die messen die Wellenlänge, empfangen die und leiten dieses Signal, das heißt diese Wellenlängensignale, an das Gehirn weiter. Und das Gehirn erzeugt die Farbinformationen. Darum geht es eigentlich. Die Farbe wird nicht durch das Auge selbst bestimmt und ans Gehirn weitergeleitet, sondern das Gehirn bildet die Farbinformation und zwar nicht nur anhand der Wellenlänge, sondern auch aufgrund von verschiedenen Mustern, die ihr kennt. Wenn ihr zum Beispiel auf einen Baum guckt, dann hat das Gehirn gespeichert, dass der Baum im Wesentlichen grüne Blätter hat und kann dadurch auch die Farbinformation noch mitgestalten. Das ist also nicht nur rein ein Mechanismus, der über das Auge getriggert wird, sondern auch aus eurer Erinnerung, aus dem, was das Gehirn gespeichert hat, an Motiven mitgemischt wird. Und es ist auch nicht so, dass jeder Mensch Farben gleich sieht. Es gibt da schon Unterschiede. Ihr kennt das, wenn ihr euch mit bekannten Freunden etc. unterhaltet und sagt, das ist doch blau und der andere oder die andere sagt, nö, das ist schwarz. Nö, das ist tiefblau. Nö, das ist schwarz. Ich selbst habe einen Anzug, der ist sogenannt mitternachtsblau. Und je nach Licht, wo ich drin bin, das heißt bei Kunstlicht, verschiedene Leuchtstoffröhre oder was auch immer, sagen die Leute, na, schwarzer Anzug. Während ich sage, nee, der ist mitternachtsblau. Wenn man dann ins Sonnenlicht geht, wo eine andere Farbtemperatur herrscht, dann ist es wieder ein bisschen eindeutiger, die sagen, ja stimmt, du hast recht, das ist tiefblau und nicht schwarz. Das heißt auch unter den Menschen nehmen das die Farbe je nach dem Licht, Umgebungslicht auch anders wahr. Das ist also eine individuelle Sache. Es gibt nur so Sachen wie Grundstimmungen, die in etwa gleich sind, aber ansonsten ist es auch wiederum individuell zu sehen. Das ist also ein komplexes Thema, deswegen hat es mich auch so interessiert. Und was heißt eigentlich Umgebungslicht? Die Farbe des Lichts wird in Kelvin-Angaben gemessen und daher kommt auch der Begriff Farbtemperatur. Und die drösel ich jetzt mal auf. Fangen wir am unteren Ende der Farbtemperaturskala mal an, so Kerzenlicht, also ihr habt einen dunklen Raum, ihr habt Kerzenlicht, ihr seht die Flamme, das hat so eine Farbtemperatur von rund 1800 bis 2000 Grad Kelvin. Ist also ganz drunter. Eine Glühbirne, eine frühere handelsübliche Glühbirne, hat so 3000 Grad Kelvin. Bis 2 bis 3000 Grad, sagen wir mal. Ein Sonnenuntergang, der ja ähnlich von der Farbtemperatur ist, hat auch so 2 bis 3000 Grad, vielleicht ein bisschen höher an Farbtemperatur. Wenn wir dann ins Tageslicht reingehen am Mittag, das ist das übliche Tageslicht, was ihr auch über Tageslichtlampen und so weiter simulieren könnt, und dort habt ihr ungefähr 5000 bis 5400 Grad, 5500 Grad Kelvin. Das ist so die typische Mittagssonne. Die Leuchtstoffröhre selbst zum Beispiel, die habe ich vorhin ein bisschen rausgelassen. Da gibt es verschiedene Sachen, die gehen von 3200 bis halt je nach Leuchtstoffröhre auch höher bis 5, 6, 7000, je nachdem welche Qualität es ist. Die ist so in der Mitte zwischen Glühbirne und Tageslicht drin. Das heißt, das Tageslicht, womit ihr meistens arbeitet, ist so 5500 bis 6500 Kelvin. Das ist der Standardwert. Und wenn es bewölkt ist, dann steigt die Farbtemperatur, nämlich von so 6500 oder 6000 bis 7500, 8000 Grad Kelvin. Bewölkt und Tageslicht wird wohl das meiste sein. Wenn ihr in die Nacht geht selbst, dann wird es natürlich tricky. Dort müsst ihr selbst den Weißabgleich am besten setzen, weil dort die Kamera am meisten Fehler macht. Die Kamera macht dann im Prinzip am meisten die Dinge nicht so, wie ihr sie seht, wenn ihr in extremen Lichtsituationen seid. Das heißt, es ist relativ dunkel oder es ist extrem hell und dort versagen die Automatiken im Wesentlichen am ehesten. Das heißt nicht, dass sie sich immer irren, aber sie versagen sie am ehesten, weil dort einfach dass die Automatik nicht mitkommt und die Farbtemperatur selbst nicht einschätzen kann. Also das heißt, zwischen 5000 und 7500 Grad, das ist so, wenn ihr tagsüber fotografiert, egal ob es jetzt bewölkt ist, sonnig ist oder halt ein bisschen neblig, düster ist vielleicht im Nebel, aber ihr habt immer noch Tageslicht hinten dran oder Schnee oder so, und dort bewegt ihr euch. Das heißt, wenn man rausgeht und die Farbtemperatur festlegen will bei der Kamera selbst, wenn man der Automatik nicht traut und es ist halt Tag, ja, dann kann man immer sagen, okay, ich tue den Wert mal zwischen 5000 und 7500 variieren und guck mal zwischendrin, welche Stufen ich habe. Manche Kameras erlauben die Einstellung in Kelvin-Stufen, das ist natürlich sehr komfortabel. Und da kann man das festlegen, gucken, wie ist der Bildeindruck. Und hier darf man nie vergessen, man guckt aufs Display. Die Frage ist, das weiß ich auch nicht, ob das Display diese Farbinformation wirklich realistisch wiedergibt, wie es nachher am Monitor ist. Ich fürchte eher nein. In der Regel hat man bei Kameras meistens, was White Balance angeht, den Weißabgleich, die Auswahl zwischen ich habe Tageslicht und ich habe bewölkt. Man kann also auf die Symbole einstellen. Manche Kameras wie meine TG5, die haben noch einen Modus für Unterwasser zum Beispiel. Dann wird das gewählt. Aber da kann ich die Kelvin-Zahl nicht eingeben. So, und da müsst ihr halt gucken, was eure Kamera hergibt. Das weiß ich im Wesentlichen nicht. Bei mir ist es relativ einfach. Ich habe Kameras, die beides machen. Und ich checke das in der Regel dann und gucke, okay, ist es bewölkt. Gucke dann aufs Display und sage, okay, das kommt dem am nächsten, was ich sehe, was ich auf dem Display sehe. Und das mache ich. Ich mache dann meistens ein Testbild, wenn es geht, und schaue mir das halt an. So viel zum Thema, wie die Farbtemperaturen aufgeteilt sind. Neben dem manuellen Setzen des Weißabgleichs gibt es auch noch die Möglichkeit, mit einer sogenannten Graukarte oder mit einem weißen Blatt Papier zu arbeiten. Das heißt, man fokussiert auf so eine Neutral-Graukarte, die ihr im Handel bekommt, oder auf ein weißes Blatt Papier. Und die Kamera merkt anhand der Farbanteile, was das eigentliche Weiß oder Neutral-Grau ist, und stellt dann theoretisch den Weißabgleich korrekt ein. Das heißt, das Licht fällt auf diese Graukarte oder auf diese weiße Ebene und wird reflektiert. Der Kamerasensor erkennt es und die Automatik hinten dran oder die Kameraelektronik erkennt es und sagt, okay, wie sind die Farbanteile RGB gemischt, und tut dann den richtigen Weißabgleich einstellen. Wenn man das tun will, dann sollte man den Weißabgleich, das heißt diese neutrale Graukarte, irgendwo ans Objekt, das man fotografieren will, dranhalten oder in die Nähe halten, weil dieser Weißabgleich, der dort ermittelt wird, gilt halt nur in der Umgebung dieses Objekts. Es kann ein paar Meter links, rechts, wo ihr vielleicht Schatten habt oder sonst wie, wiederum ganz anders aussehen. Das heißt, der Weißabgleich sollte, falls ihr nicht eine Landschaft fotografiert und dann immer das gleiche Setting habt, schon am Objekt bei Porträts und so weiter gemessen werden, damit ihr da auf Nummer sicher gehen könnt. Man kann ja zum Beispiel auch mehrere Fotos machen. Man nimmt einmal den AWB selbst, stellt den manuell ein oder überlässt die Automatik und macht einen mit der Graukarte, um sicher zu sein. Alles am besten noch in RAW aufgenommen, da komme ich gleich zu. Und dann hat man drei Bilder oder mehrere Bilder, wo man dann den Weißabgleich nachträglich noch gut manipulieren kann. Wenn ich jetzt das Bild aufgenommen habe und habe den Weißabgleich manuell gesetzt oder wie auch immer, wie ich es eben gesagt habe, dann habe ich natürlich noch in dem Post-Processing, das heißt in Lightroom oder im Affinity, die Möglichkeit, das selbst im JPEG noch ein bisschen zu korrigieren. Man muss aber wissen, jede Korrektur im JPEG selbst hat Qualitätsverluste zur Folge. Besser ist es, man fotografiert im RAW, insbesondere wenn ich kritische Umgebungen habe, dass man das RAW-File hat und dann im Nachhinein den Weißabgleich anpasse. Da hat man dann wiederum alle Möglichkeiten. Würde ich generell empfehlen, das mache ich so, um auf Nummer sicher zu gehen. Man weiß ja nie, wie man die Bilder nachher verwenden will. Und es kann ja auch sein, dass ich zwar den korrekten Weißabgleich aufgenommen habe, aber ich möchte einen anderen Look erzeugen, sodass ich gemessen am Umgebungslicht eigentlich einen falschen Weißabgleichswert einstelle, aber der Bildlook, dass er irgendwie verträumt wirkt oder dass der Sonnenuntergang intensiver wird und so weiter, ist für mich einfach mehr geeignet und zeigt so das Motiv, wie ich es denn haben will. Das heißt, man kann das nachher auch in die Richtung manipulieren, wie man das Bild gerne hätte. Ist halt dann nicht mehr so, wie man es gesehen hat, aber so ist es so wie der Eindruck, den man beim Betrachter hinterlassen möchte. Und es gibt verschiedene, was ich immer machen würde, sagen wir es mal so rum, je nach Motivsituation würde ich immer in RAW fotografieren und im Weißabgleich beachten, auch wenn ich sonst auch mal auf AWB habe. Das ist, wenn ich im Winter fotografiere, Schnee, weil das ist relativ tricky, da würde ich immer den manuellen Weißabgleich wählen und auch in RAW fotografieren. Wenn ich Mischlicht habe, das heißt, wenn ich irgendwo in Innenräumen bin und habe Kunstlicht und habe auch Licht, das durchs Fenster reinkommt, was recht intensiv ist, was auch dominiert. Und da würde ich immer auf RAW gehen und manuellen Abgleich. Ich würde bei Porträts, macht mir ja nicht so oft, würde ich immer manuell wählen und auch in RAW, weil das Ganze doch ein bisschen tricky ist. Da will man ja auf Nummer sicher gehen, die Leute nicht enttäuschen. Bei Bildern, die einen verträumten Eindruck hinterlassen, würde ich das auch immer tun. Und insofern, wenn man diese Sachen beachtet, so mache ich es, also immer in RAW fotografieren und bei den eben genannten Themen, Winterlandschaft, bei Mischlicht irgendwo, wenn ich irgendwo porträtiere, auch Objekte porträtiere, also nicht nur Menschen, sondern Objekte, Tiere und so weiter, würde ich auch immer auf manuell gehen. Und wenn ich jeweils immer so ein bisschen so einen dreamy Eindruck wie bei Weihnachten, Hochzeiten und so weiter, da würde ich im Post-Processing eventuell dann noch die Sachen anpassen. Das ist natürlich heute sehr komfortabel, dass man sowas wie RAW-Fotografie betreiben kann und im Nachhinein das Ganze machen kann. Das ging früher nur im Fotolabor und das war ziemlich heftig. Das brauchte man viel Erfahrung und mehrere Durchgänge, um das zu üben. Das hat heute jeder im PC und kann das ganz einfach selbst machen. Manchmal lohnt es sich, wenn einem langweilig ist, alte RAW-Dateien zu nehmen, einfach am Weißabgleich gleich ein bisschen zu spielen und zu üben, wie das Ganze denn aussieht und was ich denn da machen kann. Viele Filter, die ihr habt für Photoshop und für Affinity, machen das einfach. Je nach Look und so weiter ändern die den Weißabgleich. Als eines der wichtigsten Kriterien. Manche Kamerahersteller wie Sony, da kann man auch in der Kamera die Farbinformation noch feiner abstufen über den Weißabgleich. Da kann man noch mehr Einfluss nehmen. Da will ich aber jetzt im Einzelnen nicht weiter drauf eingehen. Das ist eine Wissenschaft für sich, aber da kann man noch besser arbeiten. Wobei ich das im Nachhinein eher im Post-Processing vorziehe, weil es einfach für mich einfacher ist, hier am PC in Ruhe das Ganze zu machen. So viel zum Thema Weißabgleich. Wenn ihr auch nicht alles im Kopf behalten könnt, ich würde vielleicht manchmal den AWB verlassen und manuell das setzen. Ich meine, der Weißabgleich hat keine Auswirkungen, soweit ich es sehe, auf die Schärfe zum Beispiel des Objektes, das man ablichtet und solche Dinge. Aber er ist trotzdem für die Farbinformation des Betrachters doch relativ wichtig. Insbesondere, wenn ihr Bilder nachher ausdruckt oder online stellt, wollt ihr auf Nummer sicher gehen. Und es macht vor allem Spaß, sich mit dem Thema zu beschäftigen. So viel heute für diesen Podcast zum Thema Weißabgleich. Vielleicht gibt es noch anzumerken, das gleiche physikalische, was ich eben gesagt habe, gilt natürlich auch für das Thema Video, wird aber in der Praxis dann ein bisschen anders, speziell im Post-Processing gehandhabt. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Aber wenn man jetzt Video filmt, sollte man auch im Vorfeld gucken, gerade besonders dort, wie ist denn der Weißabgleich, wie muss ich den setzen. So, das war's auch schon für heute. Ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute für die nächsten 14 Tage, bis wir uns wieder hören, falls ihr mögt, falls es euch ein bisschen gefallen hat und kurzweilig war. Wie immer meine Aufforderung, geht raus und fotografiert. Die Tage werden länger. Das Wetter wurde jetzt in der letzten Zeit auch ein bisschen besser. Kaltfront scheint nicht im Anmarsch zu sein. Es war schon fast frühlingshaft. Hab schon überlegt, das Motorrad wieder rauszuholen. Ich wünsche euch alles Gute. Geht wie immer den Idioten aus dem Weg. Und wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, in 14 Tagen und bis denne.